SRF 2 Kultur.
Kontext mit dem Sachbuchtrio zum Jahresende mit Angelika Schett. Bei mir sitzen Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Hans-Jörg Schulz mit ihren heute ganz besonderen Lesevorschlägen. Was erwartet uns? Zuerst einmal das Buch von Frank Köhnlein, ein Jugendpsychiater aus Basel, der einen Kriminalroman vorlegt, in dem verhaltensauffällige Jugendliche, ein Psychiater, eine üble Attacke auf den Heimleiter und damit natürlich auch ein Kommissar vorkommen. Der nächste Buchtipp setzt sich mit der Bedeutung von Texten und Worten im Judentum auseinander. Leichtfüßig und ernsthaft. Ein Gemeinschaftswerk von Amos Oz und seiner Tochter Fania Oz Salzberger. Und wie es sich liest, wenn ein Künstler und ein Aktivist zusammen ein Buch schreiben, dazu gibt uns gleich Hans-Jörg Schulz einen kurzen Einblick. Der bekannte Schauspieler Walter Sittler und Gerd Leipold, ehemaliger Vorsitzender von Greenpeace International, setzen sich im Buch Zeit, sich einzumischen, gemeinsam für Demokratie, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein ein. Was hat Sie an diesem Buch beeindruckt, Hans-Jörg Schulz?
Also das Buch war ein ziemlicher Spontankauf. Ich habe es im Buchgeschäft gesehen und Walter Sittlers Konterfei daraus, den kennt man ja wirklich aus dem deutschen Fernsehen vor allem, in seiner Rolle der Kommissar und das Meer. Und dann begann ich gleich drin zu blättern. Von Walter Sittler weiß man, dass er seine Popularität aus dem Fernsehen nutzt, um sich der Stuttgarter Bürgerbewegung gegen diesen gigantischen und umstrittenen Hauptbahnhof anzuschließen und dieser Bewegung auch ein Gesicht zu geben. Und jetzt hat sich Sittler eben zusammen mit dem ehemaligen Greenpeace-Chef getan und hat mehrere Orte besucht, wo Tausende von Menschen auf die Straße gehen. Also Istanbul, das berühmte Beispiel mit dem Taxi im Platz. Zeit, sich einzumischen, ist also ein Buch geworden, das uns sehr dazu anregt, auch in Demokratien immer mehr Mitspracherecht einzufordern.
Judith Wipfler, Ihr Buch Juden und Worte ist auch ein Gemeinschaftswerk, diesmal von Vater und Tochter, dem Schriftsteller Amos Oz und seiner Tochter Fania Oz Salzberger. In einer Rezension las ich, das Buch sei eine Liebeserklärung an die biblische Sprache und zugleich ein politisches Manifest. Eine Mischung, die Sie ja offenbar überzeugt hat. Warum?
Ja, ich finde die Charakterisierung gut. Es ist eine Liebeserklärung an die jüdische Tradition und ausgesprochen wird sie eben von zwei sehr gebildeten, säkularen Juden. Das ist ihnen ganz wichtig, eine säkulare jüdische Identität, die Amos und Fania Oz Salzberger hier beschreiben und auch verteidigen. Jetzt kommen wir zu dem Manifest, ich würde sagen eine Apologie für ihre jüdische Kultur und Identität gegen die orthodoxe Vereinnahmung auf der einen Seite, also dass die Ultraorthodoxie bestimmen will, was jüdisch ist und was nicht, und gegen die politische Rechte in Israel andererseits, also die Groß-Israel-Fraktion. Und dagegen ist es eigentlich eine Liebeserklärung und Manifest in einem, da würde ich voll zustimmen.
Cornelia Cassis, der Titel Ihres Lesevorschlags klingt schon nach Pausenhof, Vollopfer. Es ist für unsere Runde unüblich. Es ist nämlich ein Krimi und geschrieben von Frank Köhnlein. Er ist Jugendpsychiater, arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Universitätsklinik in Basel. Das heißt, er weiß, wovon er schreibt, wenn er die Szenerie seines Krimis in ein Heim für verhaltensgestörte Jugendliche ansiedelt. Man erfährt viel über die Arbeit mit schwierigen jungen Menschen, über die Angestellten und dazu gilt es noch, einen Anschlag auf den Heimleiter aufzuklären. Und jetzt zuerst mal ganz konkret, was wurde dem armen Mann denn angetan?
Dem armen Mann wurde Scheußliches angetan. Er wurde in der Sauna des Jugendheims mit verätzt Genitalien aufgefunden. Und genau diese Verletzung durch Flusssäure soll den Verdacht ganz klar auf einen autistischen Jugendlichen lenken, der sein riesiges Kopfchaos durch Fahrpläne mit tausenden von Zugverbindungen von da nach dort und auch durch chemische Experimente zu bannen versucht. Der Verdacht erweist sich natürlich als falsch. Ein Schniegelfritz der besonderen Art, der eine junge Heimbewohnerin sexuell ausbeutete, ist nämlich der Täter. Und Hepp, der Psychiater, findet das raus. Ausgerechnet mit Hilfe der Notizen des autistischen Jugendlichen und dank eines Gedichtes der jungen Frau, die Opfer des Schniegelfritzes wurde und auch vorher ihren Körper als den letzten Dreck erfahren musste. Jetzt kann man sich ja fragen, was hat denn ein Krimi im Sachbuchtrio verloren? Und darauf gibt es vielleicht zwei Antworten. Erstens ist heute Silvester und da darf es ja in unserer Sendung auch was Schräges geben. Und zweitens und wichtiger, Könlein versteht es auf seine sehr eigene Art, ziemlich viel psychiatrisches Wissen zu transportieren. Und wenn ich sage, auf seine eigene Art, meine ich damit sehr, sehr sprachwitzig, verblüffend leichtfüßig, extrem locker und höchst raffiniert. Ich habe ihm ja sagen lassen, dass Könlein, wie gesagt, Oberarzt an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Uniklinik in Basel, das Buch im Affenhaus des Basler Zoos geschrieben habe. Klingt schräg, ich kann es mir aber gut vorstellen.
Ein Buch geschrieben mit Blick auf Affen, das ist wirklich sehr speziell. Also ein psychiatrisches Sachbuch verpackt in einen spannenden Krimi. Wie geht denn der Autor Frank Könlein davor?
Ganz einfach, er findet eine Hauptfigur. Es ist der Hepp. Hepp ist wie Könlein auch Kinder- und Jugendpsychiater und ich kann mir gut vorstellen, dass Hepp und Könlein ziemlich seelenverwandt sind. Der Hepp ist ein Kommunikator. Er spricht eigentlich dauernd. Manchmal quasselt er auch. Wenn er nicht äußerlich spricht, dann zumindest innerlich mit sich selbst, hin und wieder mit Sigmund Freud, persönlich auch mit dem Leser. So im Sinne, jetzt denken Sie vielleicht oder werden Sie jetzt nicht ungeduldig, ich kann Ihnen das nur nicht ersparen, nur weil Sie noch Besseres zu tun haben als das Buch lesen. Also ist immer auch im Gespräch mit dem Leser und so weiter und so fort. Er denkt auch dauernd nach übers Sprechen. Der Hepp ist nämlich ein Zweifler und ein Zögerer und einer, der chronisch zu spät kommt. Er fährt einen schrottreifend roten Fiat und mit diesem Gefährt dreht er immer wieder mehrere Runden im Kreisverkehr. Er liebt diese Verkehrsinseln über alles. Hineinfahren und die ganze Welt liegt einem zu Füßen, alle Richtungen offen, die große Freiheit, Karussell. Sich für eine Ausfahrt entscheiden, eine Richtung einschlagen, das fällt dem Hepp schwer, denn dann ist er ja unfrei auf einer ganz bestimmten Bahn. Was aber die sich selbst verletzende Jasmin, den Fahrplanfanaten Joel oder Jelena betrifft, Jelena, die seit Jahren nicht mehr spricht und das mit niemandem, ist Hepp ganz entschieden. Sein professionelles Credo lautet, ich zitiere aus dem Buch, das war ohnehin eine Grundüberzeugung vom Hepp, dass jeder in jedem Moment das subjektiv Bestmögliche tut. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach einzusehen, warum es das Beste sein soll, sich mit Nylonfaden die Finger zusammenzunähen, wie das die Jasmin gerne machte. Aber wenn man genau darüber nachdachte, dann war das eben wohl doch im Moment das Beste, was die Jasmin in ihrer Situation an dem Tag und in dieser Stimmung tun konnte. Jedenfalls besser als von der Autobahnbrücke Steine werfen oder gar sich selbst. Der Hepp mag seine verrückt verletzten Jugendlichen, auch wenn er seine ärztliche Existenz manchmal halb neidisch mit seinen Ex-Kommilitonen vergleicht, etwa mit Thomas, der hochbezahlt Männern und Frauen die Krampfadern aus den Beinen holt, oder auch Lisa, der Gerichtsmedizinerin, die mit Holzwolle Brustkörbe ausstopft und übrigens mit Hepp auch amorös verbunden ist. Mit dieser kurligen Figur, dem Hepp, transportiert Frank Könlein auch ganz viel psychologisches Wissen. Ich erfahre, was ein Introjekt ist, was eine Probedeutung, was eine Reaktionsbildung, was eine Regression und was Verleugnung und Verdrängung. Ich erfahre auch sehr Sperriges, zum Beispiel, wieso es für Jugendliche nicht das Beste ist, verstanden zu werden. Könlein erklärt es in seinem Buch so. Der Hepp hat sich immer geärgert, wenn Erwachsene gedacht haben, sie sind die Spezialisten und Jugendlichenversteher, weil es für die Jugendlichen eine Bankrotterklärung sein muss, wenn ein Erwachsener dich versteht. Am Ende gar noch besser, als du dich selbst verstehst. Dann hast du als Jugendlicher etwas falsch gemacht und bist voll schwul oder Pussy. Dann hat der Jugendliche seinen Pubertätsauftrag nicht erfüllt und wohnt mit 26 noch bei der Mama und bekommt von den Eltern auch noch den Führerschein bezahlt. Solange dich die Erwachsenen verstehen, bist du Kind, ganz egal, wie alt du bist.
Ist ja noch bemerkenswert, es mag ja da auch ein bestimmtes Verstehen gemeint sein. So auf den ersten Blick geht man ja vielleicht doch davon aus, dass das Hepp als Psychiater und Therapeut aufs Verstehen der Jugendlichen angewiesen ist. Aber möglicherweise unterscheidet er da verschiedene Verstehensformen.
Genau, dieser Text hat mich natürlich auch ein bisschen irritiert. Und Hepp erklärt natürlich im Buch auch seine Grundhaltung. Er schreibt... Der Hepp hat auch immer den Jugendlichen gesagt, er verstehe sie nicht etwa besser als sie selbst. Vielleicht habe er etwas mehr oder besser andere Erfahrung als sie. Und Therapie, das ist doch eigentlich nichts anderes als im besten Fall einen Weg finden, dass sie selbst mehr mit sich anfangen können. Das hat der Hepp immer ernst gemeint. Er vergleicht sich auch mit einem Wegweiser.
Der Titel Vollopfer, das klingt so wie in der Straßenbahn ein bisschen, voll krass. Mhm. Und so. Ist es auch so gemeint? Jemand ist Opfer und dann noch noch mehr Super eigentlich.
Opfer. Ja, Vollopfer ist natürlich ein ganz übles Schimpfwort. Wer will schon Opfer sein, geschweige denn noch Vollopfer? Viele, die im Waldsonnenheim ein- und ausgehen, sind aber Vollopfer. Schmach, Schande, Scham, kaum auszuhalten. Und da klebt man halt dann als Jugendlicher dem Dr. Hepp einen Zettel auf die Stirn, auf dem dieses Wort steht. Das Wort, das man nicht verkörpern will und es lieber einem anderen anhängt. In unserem Fall ist also der Psychiater, der Hepp, mit Vollopfer gemeint.
Sie haben uns ein bisschen an der Sprache dieses Buches auch teilhaben lassen. Ein Krimi im Sachbuchtrio, Sie haben es selber erwähnt. Ist es nun trotzdem ein guter Krimi? Also die Sprache scheint ja sich sehr dieser Jugendsprache anzuverwandeln, was ich jetzt eben von Ihnen gehört habe. Aber wie ist denn der Plot? Ist es trotzdem auch noch ein guter Krimi? Nicht nur ein pädagogisch-didaktischer, bei dem man so viel lernt, wie Sie angedeutet haben.
Es ist durchaus spannend, es ist durchaus spannend. Aber der Plot geht manchmal auch ein bisschen verloren in diesem fachlichen Diskurs. Also der Hepp ist eine wahnsinnig tolle Figur und er quasselt manchmal eben zu viel, sodass der Plot fast verschwindet und man nochmal schauen muss, habe ich jetzt den Faden verloren? Aber der Hepp ist manchmal einer, der selbst den Faden verliert.
Was sich dann auch im Buch niederschlägt, logischerweise. Danke Cornelia Cassis und hier noch die Angaben zum Buch. Frank Köhnlein, Vollopfer, ein Hepp-Roman, erschienen im Würther See Verlag. Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio und nun zu Ihrem Buch, Judith Wipfler, Juden und Worte. Ein Buch, in dem Amos Oz und seine Tochter Fanja darüber nachdenken, dass das Judentum vor allem vom Wort abhängt, von Texten und deren Deutung. Das klingt jetzt erst einmal schwer. Jedoch las ich, dass die Autoren mit vielen amüsanten Anekdoten über den wortintensiven jüdischen Humor aufwarten. Diese Leichtigkeit mindere aber den eigentlichen Anspruch des Buches nicht. Um was für einen Anspruch geht es hier oder anders? Geben Sie uns bitte Beispiele für das Leichte und das Schwere.
Ja, das Leichte ist vor allem auch das Süße. Also die Liebe zum Judentum geht hier auch in diesem Buch durch den Magen. Es geht um Tradition, also wie wird Judentum tradiert, jüdische Identität tradiert, eben mit Texten, aber eben auch durch leckere Gerichte über einem vollen Teller, wie die beiden schreiben. Und hier kommen auch vor allem die Frauen dann in den Blick. Also es ist ein Buch, was sich durchgängig auch kritisch gegenüber den patriarchalischen Seiten im Judentum auseinandersetzt und gleichzeitig die weiblichen Seiten stark macht. Also die Frauen als Tradentinnen dieser Tradition stark macht. Brot und Bücher. Das ist eine ganz wunderbare Stelle. Es geht immer um beides. Es geht immer um dieses Brot und Bücher. Also auch das Sinnliche, das Essen, das gemeinsame Essen, der Tisch, über den man sich beugt und das Buch quasi neben dem Suppenteller liegt und so tradiert wird. Ich habe da auch ein Zitat noch dazu, was ich gern vorlesen würde. Selbstbewusste Mütter in der Bibel wie auch in der späteren jüdischen Geschichte sorgten sich nicht allein um Ernährung, sondern auch um Erhalt. Sie erzählten und erzählten immer wieder die alte Geschichte, lehrten und lehrten stets aufs Neue die alten Gebote, vorzugsweise über einem vollen Teller. Das ist so ein bisschen und dann machen wir ein paar Forceritte. Das Buch ist gar nicht so dick, wie Sie sehen, aber es ist ein paar Forceritte durch 3000 Jahre jüdische Kulturgeschichte, eben wie sie sich in diesen Texten fortpflanzt und tradiert. Und das wird immer mit so einem kritisch-dialektischen Blick gemacht. Also einerseits die Liebe kommt durch, der Witz, wie Sie vorhin erwähnt haben, aber dann auch immer wieder die Kritik. Von Anfang an formulieren beide Oz eben ihre säkulare jüdische Identität. Und ich finde einfach in einem Gedicht, was Sie beide selber zitieren, ist ganz kurz, es wird klar, was das ist, eine säkulare jüdische Identität. Und was ist mit Gott? Gott bleibt wie der Duft einer schönen Frau, die einmal an ihnen vorüberging und ihr Antlitz sahen sie nicht, doch ihr Duft blieb. Verschiedene Düfte, Schöpfer aller Düfte. Das ist für mich sehr konzentriert, um was es da geht. Und Sie hatten es eingangs angesprochen, Angelika Schett, es sei auch ein Manifest. Es ist nämlich eine Verteidigung dieser säkularen, gebildeten jüdischen Identität und Kultur gegen die Vereinnahmung des Jüdischen durch Ultraorthodoxe und auf der anderen Seite auch gegen so eine verblödete säkulare Position, also so eine chauvinistische Position auch in der Politik. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, Juden und Worte, wen soll das denn interessieren? Denke Sie, sicher sind 95% oder nicht noch mehr der Leserinnen und Leser dieses Buches nicht jüdisch. Warum sollen wir das lesen? Und das Schöne ist, dass Amos und Fanja Oz das alles mit uns teilen wollen, schreiben sie. Dieser Reichtum, die Süßigkeit, die Intelligenz, die Schönheit dieser der Kultur. Sie wollen alles mit uns teilen, außer ihrer Oma. Und das kann ich gut verstehen.
Also eine Erinnerungskultur über Worte aufrechtzuerhalten und eben nicht über Erinnerungsstätten und so etwas, das verrät ja schon sehr viel über die Liebe zum Wort. Und ich las, und das hat ja auch mit der Süße zu tun, von der Sie, Judith Wipfler, ja auch schon sprachen, dass in Israel die Erstklässler nach uralter jüdischer Tradition von ihren Lehrern am ersten Schultag Kuchen oder Schokolade bekommen. Und da werde an ein uraltes Ritual aus Diaspora-Zeiten angeknüpft. Damals nämlich durften die Kinder Honig von der Tafel schlecken, als Zeichen dafür, dass sich das Studium der heiligen Buchstaben als genauso süß erweisen würde. Kann man davon also nach Ansicht der Autoren in jedem Fall zehren, auch heute noch, unabhängig davon, ob man religiös ist oder nicht?
Ganz genau. Also das ist die Muttermilch, wird auch gesprochen, die verbale Muttermilch, diese Mischung aus Brot und Büchern, die sich da tradiert. Und eben, es gibt auch die Tradition, wenn Sie es ansprechen, dass man zum Beispiel die Buchstaben in süßem Teig backt für die Erstklässler. Wobei das früher, die waren 3- bis 4-Jährige, also es waren ganz kleine Kinder. Und die das Alphabet schon lernten im Cheder in der Grundschule. Und da hat man dann die hebräischen Buchstaben gebacken, um zu sagen, also sich das Wort, also die Sprache, das Hebräische wirklich einzuverleiben. Mhm. Witzig jetzt, also anekdotisch an diesem Buch von Amos und Fanya Oz, Juden und Worte, ist, dass sie das auf Englisch geschrieben haben. Also sie sind ja beide hebräische Muttersprachler, haben es auf Englisch geschrieben. Jetzt ist es eben auf Deutsch übersetzt erschienen und kommt diese Tage auch auf Hebräisch erst raus. Es ist ein Loblied auf die hebräische Sprache in einer Fremdsprache geschrieben, und jetzt sind eigentlich alle sehr gespannt, was passiert, wenn das jetzt von einem hebräisch sprechenden Publikum auch gesehen wird, gerade wegen der Politik auch.
Judith Wipfler, ganz besonders Schmuck finde ich auch das Titelbild des Buches. Man sieht zwei Ledersessel in sehr unterschiedlicher Größe.
Das Töchterchen auf dem Kleinen.
Ein Kinderleder-Fauteuil und ein bisschen abgesessenes, schon verbrauchtes, größeres Fauteuil. Was hat es damit auf sich?
Ich denke, das ist wirklich der große Schriftsteller Amos Oz, Jahrgang 39, und seine wahrscheinlich nicht minder kluge Tochter, die Fanya Oz Salzberger, Jahrgang 60, die ist Literaturwissenschaftlerin, und das merkt man auch, und es ist immer im Wir geschrieben, und ich kann auch wirklich sagen, also die Frauenposition ist unglaublich stark gemacht. Da sind ganz viele Details, die ich da drin gefunden habe. Trotz des kleinen Sessels, genau. Der ist ja auch noch ein bisschen fitter, der Sessel, der große,
das stimmt,
ist ein bisschen verschrammelt schon.
Danke, Judith Wipfler. Und die Angaben zum Buch Amos Oz und Fanya Oz Salzberger, Juden und Worte, erschienen beim jüdischen Verlag im Surkamp Verlag. Zeit, sich einzumischen, so Ihr Buchtitel, Hans-Jörg Schulz, geschrieben von einem Schauspieler und einem ehemaligen Greenpeace-Vorsitzenden, Walter Sittler und Gerd Leipold. Und die beiden Autoren, die gehen aufs Ganze. Sie haben sich auf eine Reise durch Europa begeben und mit Politikern, Bürgerrechtlern und Journalisten gesprochen. Und sie wollten wissen, wie muss die Zivilgesellschaft sich wandeln, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen zu sein? Gibt es da Antworten im Buch?
Naja, also die Zeit hat sich ja schon mal wahnsinnig verändert. Darauf weisen die gleich am Anfang hin. Sie sagen, aufgrund dieser digitalen Revolution, in der wir uns befinden, sind wir alle so informiert wie ja keine Generation vor uns. Und wer informiert ist, muss dann einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger viel mehr Mitverantwortung tragen. Dadurch, dass wir mehr wissen, müssen wir auch mehr tun. Das wissen wir alle in Sachen Weltklima. Da ist es sowieso so. Aber auch bei der Finanzkrise oder bei der Korruption müssten wir mehr Mitverantwortung tragen und unserer Verantwortung wirklich auch gerecht werden. Und dem gehen die Autoren nach und haben vor allem die jungen Menschen besucht, die in Europa auf die Straße gehen. Istanbul ist natürlich das große Thema gewesen in diesem Sommer. Kiew noch nicht, weil das Buch da schon angedruckt war, bevor die Opposition sich in der Ukraine versammelt hat. Dann Stuttgart ist ein Thema. Walter Sittler, der Schauspieler, wohnt in Stuttgart und hat sich ja sehr gegen den Bahnhof dort gewehrt. Also das Buch wirbt für Bürgerbeteiligung, und man merkt, dass die Autoren auch mit vollem Herzen mit dabei sind. Walter Sittler ist uns wirklich aus dem Fernsehen bekannt, und er war im Sommer, hat er eine Fernsehpause gemacht und war mehrere Wochen auch in Istanbul auf dem Taksimplatz mit dabei, hat mit vielen jungen, wie er sagt, sehr bürgerlichen Frauen und Männern gesprochen. Also das sind alles Menschen, die dank des enormen wirtschaftlichen Aufstiegs der Türkei in den letzten Jahren ganz gute Jobs haben und auch genügend Geld. Dafür kämpfen sie nicht. Sie kämpfen jetzt um was anderes. Es geht um Lebensqualität in ihrer Stadt, um Erhalt von Grün, von Parks. Es geht geht um eine aufgeklärte Gesellschaft und sie demonstrieren gegen diesen ziemlich muffigen und spießigen altmodischen Islam, wie ihn Ministerpräsident Erdogan durchsetzen will. Walter Sittler hat natürlich auch beobachten müssen, wie diese jungen, modernen Türken brutal niedergeknüppelt wurden. Im Moment herrscht ja auch dann wieder relative Ruhe, aber nach Ansicht von Sittler hat sich das Einmischen doch gelohnt. Es hat einfach längere Auswirkungen. Der Aufstand in Istanbul war für ihn ein großer demokratischer Aufstand, bei dem eine städtische Generation von 20- bis 25-Jährigen überhaupt mal wichtige politische Erfahrungen gesammelt hat, auch für die Zukunft. Und Sittler schreibt, durch die Einmischung auf dem Taksim-Platz ist die Türkei im 21. Jahrhundert angekommen. Und ähnlich ausführlich gehen Leipold und Sittler dann auf Stuttgart ein, beobachten Bürgerbewegungen in Island, in Paris und auch in Stockholm.
Gehen die Autoren denn auch auf Schauplätze ein, bei denen die Bürger sich nicht einmischen, etwa Ungarn?
Ja, also sie schreiben eine sehr eindrucksvolle Reportage aus Budapest, wo sie mit vielen sehr ängstlichen, da waren sie beide zusammen, haben mit vielen sehr ängstlichen Menschen gesprochen. Dort herrscht offenkundig so viel Apathie und so viel Angst vor der Obrigkeit, dass die Regierung mühelos die Demokratie abbauen kann. Minderheiten wie Juden und Roma werden verfolgt. Das lesen wir auch immer wieder. Für Gerd Leipold sind das Vorboten des Faschismus in Ungarn. Die Leute gehen einfach dort nicht auf die Straße, weil sie so eingeschüchtert sind. Man hat Angst davor, durch Prüfungen zu fallen oder die Matur vielleicht nicht zu schaffen. Die Journalisten protestieren kaum. Die Kranken protestieren nicht dagegen, dass man mittlerweile Bestechungsgelder braucht, um überhaupt einen Termin beim Arzt zu kriegen. Also das ganze Rückgrat der Zivilgesellschaft scheint dort nicht zu funktionieren. Und die Analyse der Autoren in Sachen Budapest ist ziemlich deprimierend. Es liegt eine Traurigkeit wie Mehltau über der Stadt.
Also wenn man jetzt das Buch gelesen hat, Hans-Jörg Schulz, hat man denn dann Mumm, sich einzumischen? Denn es wäre ja sicher nicht im Sinn der Autoren, dass man das jetzt so gemütlich liest,
ja, genau,
und wieder ins Bücherregal räumt. Also das soll ja ein Buch sein, das auch so uns agitieren soll.
So ist es. Also Budapest ist natürlich ein Beispiel dafür, dass man sich einmischen sollte. Es klappt leider nicht. Aber bei den anderen Beispielen, da zeigen sie schon, dass auch etwas passiert. Also wir wissen, wohin Lethargie führen kann, also Nicht-Einmischung führen kann. Wir leben aber in einer Zeit, wo wir in Bezug auf das Klima wissen, dass der Mensch ja heute der wichtigste Faktor für biologische Prozesse auf der Welt ist. Und genauso wie wir fürs Klima Verantwortung tragen, so sagen die Autoren, müssen wir verstärkt in gesellschaftliche Prozesse mit hineingehen und einfach auch mehr Mitverantwortung übernehmen, jeder Einzelne von uns.
Und wie geht man dann damit um, wenn es eben nicht klappt, also wenn es den Rückschlag gibt? Also Sie haben es erwähnt, dass sich der Herr Sittler ja sehr engagiert hat gegen dieses Bahnprojekt Stuttgart 21. Naja, und das kommt ja jetzt wohl doch. Also wie, da hat sich das Einmischen doch für ihn persönlich jetzt doch nicht gelohnt, oder wie sieht er das?
Ja, es wird eifrig gebaut in Stuttgart im Moment. Das konnte ich gerade selber erleben. Sie setzen also auch dort, wie vorhin schon von in Istanbul geschildert, setzen Sie auf den langfristigen Prozess. Also zum Beispiel ist es sicher so, dass die Deutsche Bahn nach den Erfahrungen, die sie in Stuttgart machen musste, über längere Zeit hinweg sicher nicht mehr so ein riesiges Projekt in Angriff nehmen wird, bei dem man die halbe Stadt gegen sich aufbringt. Und in Stuttgart ist ja auch ganz rasch etwas geschehen, nämlich die Bahnhofsbefürworter stellen den Oberbürgermeister nicht mehr. Kurz danach wurde zum ersten Mal in einer deutschen Großstadt ein grüner Oberbürgermeister. Also es passiert schon etwas aus diesen Protesten heraus.
Mhm. Heißt das, es ist ein ermutigendes Buch?
Eigentlich ja, wenn man einen langen Atem hat. Sie wollen beide eigentlich nicht nur ermutigen, sondern sie wollen uns auffordern. Es reicht einfach nicht, dass wir nur über Demokratie reden, sondern wir müssen was machen.
Ja, das ist uns, glaube ich, klar. Es ist nur oft die Frage, wie. Danke, Hans-Jörg Schulz. Nun ist es Zeit für die Empfehlung ans Publikum am Ende des Sachbuchtrios. Diesmal auch mit Blick vielleicht etwas auf das entschwindende Jahr und das Neue, das kommt. Und das tut ja immer ein bisschen so, als könnte man wirklich mit etwas Neuem beginnen und bescheiden vielleicht mit einem neuen Buch. Eins von den dreien, das Sie hier vorstellen. Hans-Jörg Schulz, machen Sie bitte den Anfang mit Ihrer Empfehlung.
Ja, meine Autoren heißen Walter Sittler und Gerd Leipold. Zeit, sich einzumischen, ist der Titel des Buches. Es ist in einem ganz kleinen, kaum bekannten Verlag erschienen, sagas.edition. Und ich empfehle wirklich das Buch allen, die auch der Meinung sind, es reicht nicht mehr, irgendwie alle 4 Jahre mal zu einer großen Abstimmung zu gehen und zwischendrin mal zu ein paar kleinen, sondern Demokratie ist ein bisschen mehr als nur einen Zettel einzuwerfen.
Judith Wipfler?
Ja, das Buch Juden und Worte von Amos Oz und Fanya Oz Salzberger empfehle ich allen Menschen, die Texte lieben. Damit meine ich echte Texte, also Texte, die das Wort verdienen, nicht das, was man da bei Twitter mit nur 140 Zeichen absetzen muss oder in sogenannten Online-Artikeln, wo man für 500 Zeichen schon wieder eine Zwischenüberschrift braucht, damit es der Leser verdauen kann. Also echte Texte, vielleicht auch schwere, sperrige Texte, Texte, die eine echte Verbindung schaffen zu dem, was die Basis unserer Kultur ist. Juden und Worte von Amos Oz und Fania Oz Salzberger erschienen im jüdischen Verlag, im Suhrkamp Verlag.
Cornelia Cassis?
Ja, Judith Wipfler hat gerade von echten und guten Texten gesprochen. Ich empfehle das Buch von Frank Köhnlein mit dem Titel Vollopfer, das im Wörthersee erschienen ist, allen, die sehr gerne auch ungewöhnliche, schräge Texte lesen, die sich für Seelenlandschaft interessieren und darüber einmal in einer eindeutig anders geschriebenen Art etwas lesen wollen. Ich kann mir auch sehr gut jugendliche Leserinnen und Leser vorstellen.
Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Hans-Jörg Schulz, besten Dank für Ihre Lesevorschläge. Und Ihnen dreien ein schönes neues Jahr. Es ist zwar noch relativ früh am Morgen.
Danke.
Und unseren Hörerinnen und Hörerinnen auch einen schönen Übergang ins 2014. Und das war Kontext mit Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.